herzlich willkommen. Wir sind's mal wieder, Lotta und Josh von tryitfit.de. Und du, lieber Hörer, ziehst dir gerade Folge 37 von unserem Podcast rein.
Ja, hallo auch von mir. Mal wieder Sonntag, immer wieder sonntags.
Kommt die Erinnerung oder ja, so.
Zum 37. Mal. Heute geht's um...
Das Tapering.
Das Tapering.
Hast du selber ausgewählt,
das Thema? Ja.
Hast du schon wieder vergessen?
Passt ja in den Blog. Ja, ich werde alt. Ich hab's
Wir werden alle alt. Wir gehen doch alle schnurstracks auf die 70 zu.
Was mache ich hier? Wo bin ich? Tapering. Sich in der letzten Zeit eingebürgerte Nudeln futtern, weil Kohlenhydratspeicher füllen. Synonym.
Naja, ja, nicht Tapering, ganz. Genau. Es Nein, umfasst noch mehr.
Überhaupt nicht. Also auf das mit den Nudeln, da kommen wir gleich später nochmal drauf. Aber es ist in letzter Zeit schon so ein bisschen, oder hat sich eingebürgert, dass Tapering ja immer auch viel mit Essen zu tun hat. Und erstmal hat Tapering gar nichts mit Essen zu tun.
Was heißt es denn?
Ja, das also eigentlich bedeutet das, dass man sein Training reduziert. Also, dass man vor einem Wettkampf einfach weniger trainiert. Und das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen unter unseren Hörern komisch an, weil eigentlich steht ja ein Wettkampf an und eigentlich muss man da ja mehr machen. Also es ist ja nicht so, dass man so, man fängt langsam an und dann so vor dem Wettkampf, da muss man dann richtig noch ballern, damit man weiß, jetzt kann's. So. Nee. Das ist es eben nicht. Tapering, da geht es darum, dass man eben dem Körper ein bisschen mehr Erholung gibt, weil man möchte ja eigentlich am Renntag die bestmögliche Leistung abliefern. Und das geht ja am besten, wenn man ausgeruht und fit ist, und geht nicht ganz so gut, wenn man total gestresst und übertrainiert und müde ist.
Mhm. Das kannst du, lieber Hörer, dir ungefähr so vorstellen, dass du eben eigentlich die ganze Saison ja schon auf diesen Höhepunkt hinarbeitest und dem Körper eigentlich nie so richtig Ruhe gönnst. Also es gibt zwar so Entlastungswochen, vielleicht alle 3-4 Wochen, je nachdem, wie du das organisierst, aber so ganz richtig entspannend ist das ja jetzt auch nicht für den Körper. Der macht dann vielleicht ein bisschen weniger, aber zum Teil intensiver und so weiter. Also eigentlich arbeitest du die ganze Zeit dran, deine Fitness aufzubauen. Und das ist ja auch super. Aber in dem Moment, wo du Fitness aufbaust, ist dein Körper auch sehr belastet. Das ist ja dieses Superkompensationsprinzip, was wir schon mehrmals angesprochen haben und was ja du, lieber Hörer, auch nachhören kannst. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge. Ich glaube, 25 oder so.
Ich weiß es auch nicht, aber auf unserer Podcast-Seite oder bei iTunes oder wo auch immer man uns hört, genau, gibt es eine Übersicht.
Also das Training ermüdet den Körper. Es macht ihn natürlich auch fitter, wenn es eine kleine Pause gibt. Aber so im Allgemeinen ist der Körper halt immer irgendwie unter Anspannung. Und diese Anspannung soll eben vor dem Wettkampf möglichst reduziert werden, damit du ja eben mit den bestmöglichen Bedingungen starten kannst und wirklich ausgeruht bist und wirklich alle Reserven ja aus dir rausholen kannst.
Ja, genau. Und natürlich gibt es dann jetzt dann auch, wir haben ja auch schon eine Folge dazu gemacht, dass oder wie man oder wann, wie schnell man seine Form verliert. Natürlich, je länger dieser Tapering, diese Tapering-Phase ist, umso mehr Fitness verliert man. Das sage ich jetzt aber mit viel Vorsicht, weil so viel Fitness verliert man erstens nicht, in zum Beispiel einer oder zwei Wochen. Und es ist eben auch so, dass durch diese Erholung der Leistungsgrad eigentlich eher steigt, weil man eben durch diese Erholung und ausgeruht sein, das tut einem vielleicht auch nichts weh vom letzten Lauf, man kann mal ohne Muskelkater loslaufen und man hat vielleicht auch wieder mehr Bock, die mentale Seite macht, die tut ja auch immer so ihren Teil, wenn man jetzt eine Woche lang nicht laufen durfte oder nicht Fahrrad fahren durfte, dann freut man sich ja umso mehr im Wettkampf, das endlich mal wieder machen zu dürfen und das trägt auch dazu bei. Das heißt, man verliert ein bisschen Fitness, aber man gewinnt viel Ruhe und viel Erholung und die kann man eben, oder um die geht es und die kann man dann eben nutzen, um im Wettkampf noch stärker zu werden als im Training, weil man, wie Lotte ja gerade eben schon gesagt hat, im Training eigentlich mehrheitlich sehr belastet ist und eben nicht so ausgeruht und manchmal nicht nur nicht so ausgeruht, sondern völlig kaputt auch ist teilweise. Darum geht es beim Tapering und Wie du, lieber Hörer, dir sicher vorstellen kannst, hängt es auch ein bisschen natürlich ab vom Wettkampf. Je nachdem, wo man startet, das kann man jetzt natürlich auch mit reinnehmen, ob das jetzt ein Radrennen ist oder ein Marathonlauf oder ein 10-Kilometer-Lauf oder eben eine Sprintdistanz oder eine Mitteldistanz oder eine Langdistanz. Da verändern sich natürlich die Zeiträume, also die Länge der Tapering-Phase. Wenn ich jetzt eine Sprintdistanz habe und auf einer Sprintdistanz starte, dann reicht ja fast schon eine, so maximal 2 Wochen, um das Training zu reduzieren. Und wenn man, also das liegt daran, dass die Umfänge für eine Sprintdistanz auch nicht so groß sind. Also man trainiert jetzt für eine Sprintdistanz keine 15 Stunden die Woche, nee, jedenfalls normalerweise nicht. Deswegen braucht man auch nicht so eine lange Tapering-Phase, weil man eben nicht so viel reduzieren kann, weil man schon nicht so viel trainiert.
Ja, und die Sprintdistanz an sich dauert ja auch nicht so lange. Also sagen wir mal zwischen 1 Stunde und 2 Stunden in der Regel, je nachdem, was für eine Sprintdistanz und auch was für eine Leistung. Aber
Ja,
so
klar.
ist es natürlich eine ganz andere Belastung als eine Langdistanz.
Ja, so sieht's aus. Und ja, deswegen variiert eben die Länge der Tapering-Phase. Wenn ich natürlich auf eine Mittel- oder eine Langdistanz gehe, dann sind ja die Trainingsumfänge, je nachdem, das gibt es natürlich auch immer Variationen, aber wenn man jetzt mal so von dem klassischen, wenn man sagt, ja, jemand für die Langdistanz braucht halt 20, 25 Stunden die Woche, um das zu trainieren, dann braucht er natürlich auch einen längeren Zeitraum, um das zum Beispiel zu reduzieren. Also da sagt man halt nicht, okay, jetzt heute machen wir 25 Stunden und nächste Woche machen wir 10 Stunden und dann bist du so ausgeruht, dann geht es wunderbar. So, da ist natürlich, ja, das Gefälle von viel zu plötzlich ganz wenig Training recht groß. Und eine Woche ist jetzt auch nicht so viel Zeit, um sich von 25 Stunden Sport in der vorherigen Woche zu erholen. Also gibt es eigentlich zwei Faktoren, weswegen bei der Langdistanz eine Tapering-Phase länger ist. Also man braucht mehr Zeit, um das Training Stück für Stück zu reduzieren, und man braucht halt auch, oder der Körper braucht halt auch ein bisschen mehr Zeit, um sich von der Trainingsbelastung zu erholen, die natürlich ganz anders aussieht, als wenn man auf eine Sprintdistanz vielleicht 8 Stunden die Woche trainiert. So.
Genau, aber das ist ja eigentlich im Prinzip logisch. Je länger der Wettkampf, umso länger die Tapering-Phase.
Ja, beziehungsweise je größer der Trainingsaufwand für den Wettkampf im Vorfeld, umso länger die Tapering-Phase. Weil man sagt so, also da gibt es natürlich auch unterschiedlichste Ansätze, aber man sagt so, dass man das Training so um die 50, vielleicht auch nur 60%, nee, zwischen 40 und 50% reduziert in der Tapering-Phase. Das
Also
heißt,
quasi auf 50% reduzieren, halbieren.
ja, also, nein, also man kann, man, ja. Also man kann es auch um 40% reduzieren, das heißt, man hätte vor dem Wettkampf noch 60% der Trainingsumfänge, die man vor der Tapering-Phase hat. Aber so halbieren ist so, glaube ich, eine gute Faustformel, dass man das halt auf 50% runterfährt, was dann zum Beispiel bei einer olympischen Distanz, sagen wir mal, man trainiert da 12 Stunden die Woche, dann sollte man halt vielleicht vor dem Wettkampf 6 Stunden trainieren, beziehungsweise die Wettkampfwoche ist nochmal was ganz anderes. Weil wir zum Beispiel bauen dann immer mehr Ruhezeit ein, also zum Beispiel die 3 Tage, wenn man sonntags Wettkampf hat, die 3 Tage vorher gar nichts mehr, beziehungsweise nur noch vielleicht ein ganz lockerer Lauf oder so. Und ja, Anfang der Woche noch ein bisschen Umfang, aber dann auch eher locker. Ja, also dass man vielleicht nicht in der Woche, in der der Wettkampf liegt, sondern in der Woche davor, also vielleicht die vorletzte Trainingswoche, dass da ungefähr 50% des Umfangs erreicht sind vom normalen Training. So.
Ja, die Frage ist ja jetzt, also die Umfänge haben wir jetzt mehr oder weniger besprochen, aber wie sieht's aus mit der Intensität?
Ja, genau, das ist der nächste Punkt oder eigentlich auch dann der wichtige Punkt. Man kann sich auch so, oder die Faustformel ist da auch so ein bisschen: Zum Wettkampf hin sollte das Training immer wettkampfspezifischer werden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich würde gerne bei der olympischen Distanz die 10 Kilometer in 55 Minuten laufen oder von mir aus sagen wir in 49 Minuten, dann muss ich mir halt auch den dementsprechenden Schnitt aussuchen. Wie schnell muss ich dann laufen? Und dann versuche ich halt im Training immer näher an diesen Schnitt ranzukommen. Das heißt, ich laufe halt dann zum Wettkampf hin immer schneller. Und das ist eigentlich auch das, was man dann beibehält. Was wegfällt, sind eigentlich eher so die Grundlageneinheiten oder die längeren Ausdauereinheiten, um zum Beispiel den Fettstoffwechsel zu trainieren oder so. Das heißt, es bleibt eigentlich das intensive Training übrig und das weniger intensive streicht man dann aus dem Trainingsplan raus und nutzt die Zeit eben eher zur Erholung.
Genau, aber gibt es dann auch noch so zum Beispiel Intervalltraining oder so? Weil du sagst ja, intensives Training bleibt erhalten, Grundlagen werden weggestrichen.
Ja, das kommt ganz drauf an. Also ich persönlich glaube nicht, dass einem, also jetzt zum Beispiel so ein Intervalltraining 2 Wochen vor einem Wettkampf noch viel bringt. Ich glaube, es bringt einem mehr dann auch, also aus den unterschiedlichen und aus den unterschiedlichsten Gründen, es bringt einem mehr die Pace, die man eben im Wettkampf gehen will, dann nochmal zu laufen. Also mir hilft es zum Beispiel sehr zu wissen, dass ich das kann. Das ist nicht immer, also das ist jetzt vom Trainingsfaktor, vom körperlichen Faktor her nicht unbedingt ratsam, dass man jetzt zum Beispiel die Woche vorher die 10 Kilometer in der Renngeschwindigkeit läuft, weil das halt ein bisschen zu belastend ist. Also das muss man nicht unbedingt. Das ist auch die Faustformel, dass man, wenn man 75% der Strecke in einer bestimmten Pace laufen kann oder auch Fahrrad fahren oder so, dann schafft man auch die 100%. So. Das heißt, das ist nicht
Also wenn du
unbedingt.
7,5 Kilometer in der 5er Pace oder 4,30er Pace oder was auch immer laufen kannst, dann kannst du die 10 Kilometer im Wettkampf auch laufen, weil du dann sowieso gepusht wirst durch Adrenalin und so weiter,
Ja,
oder?
weil du bist ja auch ausgeruhter, du
Ja.
hast ja auch mehr Bock, und bist ja
Im
idealerweise
Idealfall.
auch jetzt zum Beispiel mit Ernährung. Im Wettkampf hast du vielleicht mehr Gels dabei, als wenn du im Training unterwegs bist oder so. So, mir bringt es aber zum Beispiel viel, dann quasi diese Wettkampfbedingungen möglichst dem Wettkampf nahe zu testen. Das bringt mir einfach mental viel, weil dann weiß ich vorher schon, okay, das hat funktioniert, das läuft gut, ich fühle mich gut. Das bringt mir vom Kopf viel, dann macht das mehr Sinn.
Aber das machst du nicht mehr in der Woche vor dem
Nein,
Wettkampf.
das mache ich nicht mehr in der Woche vorher, aber zum Beispiel für die Mitteldistanz habe ich halt 2, 3 Wochen vorher schon große Umfänge versucht, um dann auch im Koppeltraining Fahrradfahren und Laufen zu kombinieren, was jetzt für die körperliche Leistung nicht unbedingt so ratsam ist. Also es ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber man kann das sicher für die körperliche Fitness nochmal optimieren, aber mental hat mir das halt viel gebracht. Und das ist teilweise wichtiger als ja, zu wissen, dass man dann fit ist, wenn ich dann im Wettkampf vom Kopf her nicht richtig eingestellt bin, dann nützt es mir auch nichts, dass die Fitness vielleicht da wäre, weil wenn der Kopf nicht mitmacht, dann kann ich die auch nicht auf die Straße bringen. So. Deswegen, um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ja, glaube ich nicht, dass Intervalltraining da kurz vorm Wettkampf nochmal irgendwas rauskitzelt. Das sollte man wirklich lieber dann eben wettkampfspezifischer werden. Und dann lieber schnelle Einheiten machen ohne Intervallcharakter quasi.
Sowas wie Tempo-Dauerlauf oder halt die Strecke einfach mal schwimmen, am besten sogar noch im See oder irgendwie im Freiwasser, dass man weiß, okay, die Bedingungen sind jetzt so ähnlich wie im Wettkampf und jetzt schwimme ich einfach mal die Strecke und ja, okay, das funktioniert.
Ja, das ist zum Beispiel noch so eine zusätzliche Sache, das ist jetzt nicht unbedingt Tapering. Aber das ist natürlich so eine zusätzliche Sache, wenn man das an der Rennstrecke gleich machen kann im Vorfeld, ist natürlich auch gut. Das macht halt einfach Sinn. Und das macht man ja nicht nur im Tapering, sondern im Idealfall hat man das quasi als kompletten Trainingsansatz und hat ja quasi, wann auch immer man mit dem Training angefangen hat, sich das so eingeteilt, dass man sagt, okay, ich versuche jetzt auf die Pace zu kommen. Also wenn man jetzt im Oktober anfängt zu trainieren und sagt, ah, ich möchte die 10 Kilometer bei der olympischen Distanz mit 39 Minuten schaffen, und ich brauche aber gerade noch 1 Stunde 5, dann ist es vielleicht nicht der beste Ansatz, dann im Oktober zu sagen, okay, jetzt ich stückel mein Training so, dass ich dann auf den Punkt genau 39 Minuten abliefern kann. Aber man sollte es halt im Idealfall schon machen, dass man eben am Anfang irgendwo das Tempotraining, es kommt auch immer wieder darauf an, wie der Wettkampf aussieht, dass man das Tempotraining eben früher macht und dann versucht, dieses Tempo eben auf lange Strecken auch durchzuhalten. Und im Idealfall hat man halt im Tapering dann diese langen Strecken mit dem Tempo, das man will, drauf und dann kann man die trainieren, hat viel mehr Pause, weil die anderen Einheiten wegfallen und geht dann quasi sehr sicher in den Wettkampf. So.
Okay, gut. Also
Das ist die eine.
lange, aber harte Einheiten, aber davon nicht zu viele.
Ja, genau. Also man kann da auch so ein bisschen das, was man vorher im Wettkampf, im Trainingsplan stehen hatte, so 4 Wochen, 5 Wochen vorher, dass man sich da dann eben immer mehr nur auf die intensiven Einheiten trainiert und dann eben nach und nach die Grundlagensachen oder im unteren Pulsfrequenzbereich einfach, dass man die wegfallen lässt und dann sich dafür lieber halt 1,5 Stunden auf die Couch legt und die Augen zumacht und schläft. Da kann man quasi die Zeit, die man normal bei den GA1 oder GA2 oder wo auch immer Läufen, also bei den ruhigen Läufen oder Radtouren verbracht hat, beim Schlafen verbringen, was einem halt dann diese Regeneration gibt, die man im Wettkampf brauchen kann. So. Also das ist jetzt quasi die Trainings Perspektive fürs Tapering. Und dann haben wir ja eingangs schon angesprochen, es gibt ja auch noch diesen Essensfaktor beim Tapering.
Ja, da fällt mir so ein schönes Bild ein, wo du von der Couch sprichst, auf die man sich legen soll, um zu schlafen. Man könnte sich ja auch auf die Couch legen und Chips fressen. Wie
Ja,
wäre
genau, am besten Chips mit Kohlenhydratgetränken, Säfte oder so. Oder einfach
Oder
Nudeln, ne? Nudeln, Nudeln, Nudeln.
alkoholfreies Bier und
Ja,
so.
na, das ist eher für die Regeneration hinterher. Nein, mal ganz ernsthaft, Spaß beiseite, auch wenn sich das jetzt für viele vielleicht nicht wie als Spaß angehört hat. Einfach gesagt kann man sagen, das ist Blödsinn. Also dieses extra Essen in der Tapering-Phase sollte man eher lassen. Liegt einfach daran, dass eine Umstellung der Ernährungsgewohnheiten auf mein Körper kriegt jetzt extra mehr, den Körper eigentlich eher mehr stresst, als dass er ihm die halt die Erholung gibt, für die wir eigentlich das Training reduzieren. Also man reduziert das Training, dass der Körper sich erholt und wenn man dann zum Beispiel anfängt, dem Körper aber viel mehr zu essen zu geben, dass er dann irgendwie verdauen muss und irgendwelche Speicher füllen oder so, dann ist er mehr beschäftigt und das kann ganz schön nach hinten losgehen.
Ja, also du hast da ja tatsächlich eine sehr persönliche Erfahrung
Ja.
in dem Bereich gemacht. Erzähl doch einfach
Ja,
mal, wie das war.
genau. Also das liegt natürlich immer da, oder hängt immer davon ab, wie man sich normal ernährt. Also wenn jetzt jemand eben viele Nudeln isst, sowieso, weil er sagt, das hilft ihm beim Training schon und er fühlt sich gut damit, dann kann er natürlich in der Tapering-Phase auch Nudeln essen. Er muss vielleicht nicht doppelt so viel essen. Es gibt viele erfahrene Sportler, die sagen, auch dieses doppelt so viel Essen bringt ihnen viel, dann ist es auch okay. Ich habe die Erfahrung gemacht, mir bringt das überhaupt nichts. Also wer bei uns auf der Seite schon ein bisschen rumgelesen hat, wir sind jetzt auch nicht die Kohlenhydratverwerter, wir sind auch nicht die Gelnehmer und Energy-Trinker. Also wir halten uns eigentlich sehr fern, zum Beispiel von Zucker und ja, auch viel von Kohlenhydraten. Also wir essen schon auch gerne mal ein Brot oder mal Nudeln oder eine Pizza, aber es ist echt selten, dass wir das zweimal die Woche essen oder so. Wenn dann, glaube ich, mehr Reis. Und ansonsten sind wir eher so auf Fett und Proteine scharf, sag ich mal. Und ich habe dann zum Beispiel vor meinem Berlin-Marathon 2017,
Ja, ich glaube schon.
weil es ja mein erster Marathon war, das mal versucht. Also ich esse halt mehr Nudeln. Und ja, man kann dann ja auch mal ein paar Gummibärchen essen oder eine Cola trinken. Und ich habe da tatsächlich so die drei Tage vor Marathon, gut, es kam dazu, wir waren auch viel unterwegs dann in Berlin, beim Berlin-Marathon, muss man halt vorher die Startunterlagen holen. Das ist halt alles ein bisschen größer und braucht ein bisschen mehr Zeit und man steht mehr rum. Aber ich habe durch dieses Essen mich in so ein Koma versetzt, dass ich echt nur müde war. Also ich war die 2 Tage vor dem Wettkampf war ich echt nur müde, weil mein Körper das halt auch gar nicht gewohnt war, so viele Kohlenhydrate zu verwerten. Und mich hat das echt fertig gemacht. Und es gab dann noch so ein paar andere Sachen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass zu 100% Nudeln essen schuld waren an einem schlechten Marathonergebnis. Aber das hat viel dazu beigetragen. Und ich habe dieses Jahr noch meinen zweiten Marathon. Ich werde bestimmt nicht mehr von meiner Ernährung abweichen, sondern ich werde schön so essen wie vorher. Ich werde mir natürlich für den Wettkampf dann einiges einpacken, dass ich was dabei habe. Aber mehr als vielleicht eine Banane extra oder ja, vielleicht mal ein Brötchen extra, werde ich nicht machen. Weil das ist, also aus eigener Erfahrung, das ist eben für den Körper dann so auch ungewohnt, wenn du, lieber Hörer, zum Beispiel Low Carb dich ernährst und plötzlich dann diese Kohlenhydrate reinschaufelst oder einfach auch aus Gewohnheit gar nicht so viele Kohlenhydrate isst. Oder vielleicht auch in die Richtung Ketogen dich ernährst oder viel proteinbasiert. Das ist so ungewohnt, da mutest du dir deinem Körper mehr Stress zu, als es nötig ist. Und das sollte ja gerade in der Tapering-Phase nicht so sein.
Genau, also im Prinzip keine Experimente, lieber
Ja.
bei dem bleiben, was du kennst, so. Und der Körper ist, glaube ich, auch, also natürlich ist der Körper anpassungsfähig, aber gerade was das Essen vor dem Wettkampf angeht, ist es eher negativ oder kann sich eher negativ auswirken, wenn du da zu viel irgendwie zu viel isst oder zu viel ungewohnte Dinge isst und dann
Ja.
der Magen oder Darm oder wer auch immer darauf nicht so günstig reagiert.
Ja, also
Und sei es nur mit Müdigkeit, das ist, kann man ja vorm Wettkampf auch nicht so gebrauchen.
nee, nee. Es ist natürlich, könnte man jetzt auch sagen, dass man sich wie mit dem ganzen Training auch ernährungstechnisch auf den Wettkampf einstellt. Wenn man natürlich sagt, ich stelle jetzt 2, 3 Monate vorher auf mehr Kohlenhydrate in der Ernährung um und es funktioniert gut, dann ist es auch okay, dann kann man ja auch in der Tapering-Phase weiter so essen. Aber auch da ist es dann nicht gut, doppelt so viel zu essen. Nur weil es überall Nudelpartys gibt, heißt es nicht, dass man 3 Tage vorher zum Nudelmonster werden muss. So, natürlich mit der Einschränkung, das muss jeder für sich selber ausprobieren. Es gibt Leute, denen hilft das, für die ist es super. Aber wenn du, lieber Hörer, zum Beispiel jemand bist, der immer, immer vor Wettkämpfen so viel Nudeln gefuttert hat und das immer so gehandhabt wurde, versuch es vielleicht einmal ohne. Möglicherweise bist du noch besser, wenn du nicht vorher so viel Kohlenhydrate futterst, als in der Vergangenheit. Das kann halt auch sein, weil man kann ja leistungstechnisch auch gut sein, trotz der Nudeln, aber vielleicht wäre man halt ohne besser.
Ja, ich glaube, vieles macht tatsächlich da so ein bisschen die Psyche. Also, wenn man denkt oder wenn man es immer wieder hört, Nudelpartys sind gut oder Nudeln essen hilft, dann bildet man sich das natürlich auch ein und dann fühlt man sich dadurch vielleicht auch gut.
Ja.
Aber natürlich, lieber Hörer, du musst das selber für dich ein bisschen ausprobieren.
Ja.
Wir sagen, es gibt hier kein allgemeingültiges Rezept oder irgendwie so. Das ist natürlich nicht so zufriedenstellend für alle, die da gerne eine eindeutige Lösung haben möchten.
Na, es gibt schon eine Regel und die heißt tatsächlich, wie du schon gesagt hast, keine Experimente vorm Wettkampf.
Genau.
So.
Im Prinzip kann man es so
Ja,
zusammenfassen.
das ist wirklich, wenn man halt. Man sollte sich so ernähren, wie man es normal auch tut, nichts extra machen. Und ja, vielleicht im Idealfall noch eine gute Strategie für die Wettkampfzeit selber haben. Also, aber das ist ein ganz anderes Thema, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, dass man eben im Vorfeld Wettkampfernährung testet, damit man während des Rennens halt die richtigen Sachen zur Verfügung hat. Das ist natürlich gut, aber so vor dem Wettkampf ernährungstechnisch keine Experimente, nicht unbedingt Nudeln, wenn man es nicht gewöhnt ist.
Genau.
So.
Alles andere zum Thema Ernährung oder so würde jetzt den Rahmen sprengen, deshalb haben wir das in einen anderen Podcast verlegt.
Ja, genau. Für heute
Aber
sind
wir
wir.
verraten noch nicht wann.
Nee, muss man dranbleiben. Am besten uns abonnieren. Ich habe letztens einfach eine super tolle Begründung gehört von einem sehr bekannten YouTuber im Sportbereich, der meinte in seinem Video, man sollte doch jetzt einfach den Subscribe-Button drücken, weil das wäre für ihn gut, das wäre für den Zuschauer gut, es wäre gut für YouTube, fürs Internet und überhaupt wäre es gut für die Welt. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, ich bin noch nicht so ganz auf dieses Gut für die Welt gekommen. Aber ich würde jetzt mal sagen, auch wenn man unseren Podcast abonniert, ist man natürlich dabei, etwas Gutes für die Welt zu tun.
Zumindest für uns beide.
Für unsere Welt, ja. Also von daher, lieber Hörer, wenn es dir gefallen hat, abonniere uns doch und lass uns gerne auch eine Bewertung da. Bei iTunes geht es echt schnell, einfach 5 Sterne ticken, da muss man noch nicht mal groß was zu schreiben. Und ja, dann gehen wir davon aus, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Und ja, bis dahin wünschen wir dir eine schöne Woche und viel Spaß beim Training.
Von mir auch.
Bis dahin.
Bis denne.
Ciao, ciao.